In den folgenden Wochen wurden alle beide sehr ausgelassen. Cheries offizielle Verlobung trennte sie täglich für ein paar Stunden, manchmal auch für ein oder zwei Nächte. »Ich muss Vertrauen erwecken«, beteuerte Cherie. Lea, die durch Madame Pelou von Neuilly ferngehalten wurde, gab ihrer Neugierde nach und richtete 100 Fragen an den wichtigtuerischen Cherie, der voller Geheimnisse, die er gleich auf der Türschwelle ausplauderte, jedes Mal einen Seitensprung mimte, wenn er Lea wiedersah. »Liebe Freunde«, rief er eines Tages, während er Leas Büste seinen Hut aufsetzte, »liebe Freunde, was tut sich nicht alles seit gestern im Pelouschen Palast? Nimm erst mal deinen Hut von da weg und dann beschwör hier nicht dein Freundesgesindel herauf. Was gibt es denn jetzt schon wieder?« Sie schimpfte und lachte schon im Voraus. »Es brennt, Nunun. Es brennt bei diesen Damen. Marie-Laure und Madame Pelou liegen sich wegen meines Vertrages in den Haaren.« »Nein!« »Doch! Es ist ein großartiges Spektakel. Bring die Hors d'oeuvre in Sicherheit, damit ich Madame Pelous Arme nachmachen kann. Gütertrennung! Gütertrennung! Warum nicht gleich einen Vormund bestellen? Das ist eine persönliche Beleidigung, eine persönliche! Die Vermögensverhältnisse meines Sohnes! Hören Sie, Madame!« »Sie hat Madame zu ihr gesagt?« Überspannt wie ein Regenschirm. »Hören Sie, Madame, mein Sohn hat keinen einzigen Sou Schulden, seit er volljährig ist. Und die Liste der seit 1910 erworbenen Werte entspricht meiner Nase, entspricht meinem Allerwertesten, kurzum Katharina von Medici, nur etwas diplomatischer.« In Leas blauen Augen glänzten Tränen vor lauter Lachen. »Ach, Cherie, du bist noch nie so komisch gewesen, seit ich dich kenne. Und die andere?« »Die schöne Marie-Laure?« »Sie? Oh, furchtbar, Nunun. Diese Frau muss mindestens 2 Dutzend Leichen hinter sich gelassen haben. Ganz in Jadegrün, mit ihren roten Haaren, ihrer Haut, wie eine 18-Jährige. Und das Lächeln. Die Trompete meiner verehrten Mutter ließ sie nicht einmal mit der Wimper zucken. Sie wartete das Ende des Sturmangriffs ab und antwortete, »Sie täten vielleicht besser daran, liebe Madame, die Ersparnisse ihres Sohnes ab 1910 nicht allzu laut auszuposaunen.« Peng! Das ging ins Auge. In deines. Wo warst du da gerade?
Ich? Im großen Lehnsessel.
Du warst dabei? Sie hörte auf zu lachen und zu essen. Du warst dabei? Und was hast du gemacht?
Eine geistreiche Bemerkung. Natürlich. Madame Pelou griff schon nach einem wertvollen Gegenstand, um meine Ehre zu rächen. Ich hielt sie zurück, ohne mich zu erheben.
»Geliebte Mutter, sei sanftmütig. Mach es wie ich. Mach es wie meine charmante Schwiegermutter, die süß wie Honig und süß wie Zucker ist.«
Daraufhin hatte ich die Errungenschaftsgemeinschaft.
»Das verstehe ich nicht.« »Die berühmten Zuckerrohrplantagen, die der arme kleine Fürst Zest Marie-Laure testamentarisch vermacht hat.« »Ja, gefälschtes Testament. Familie Sest, sehr aufgebracht. Prozess möglich, begreifst du?« Er jubelte.
»Ich begreife, aber woher kennst du diese Geschichte?«
»Ach, das war so. Die alte Lilly hat sich soeben mit ihrem ganzen Gewicht auf den jüngsten Sest gestürzt, der 17 ist und fromme Gefühle hegt.«
»Die alte Lilly? Wie entsetzlich!«
»Und der junge Sest hat ihr zwischen Küssen diese Idylle zugeraunt.«
»Cherie, mir wird übel.«
»Und die alte Lilly hat letzten Sonntag an Mamas Jour fix den Tipp an mich weitergegeben. Sie betet mich an, die alte Lilly. Sie ist voller Hochachtung für mich, weil ich nie mit ihr schlafen wollte.«
»Das will ich hoffen«, seufzte Lea. »Immerhin«, sie dachte nach, und Cherie fand, es fehle ihr an Begeisterung.
»Hey, sag, bin ich nicht famos? Sag!« Er beugte sich über den Tisch und das weiße Tischtuch, das Geschirr, auf denen die Sonne spielte, strahlte ihn an wie ein Scheinwerfer. »Ja«, sagte sie und dachte, »immerhin, diese Giftmischerin von Marie-Laure hat ihn schlicht und einfach einen Zuhälter genannt. Gibt es Rahmkäse, Nunun?«
»Ja.«
Und er hat sich kein bisschen mehr aufgeregt, als wenn sie ihm eine Blume zugeworfen hätte. »Nunun, willst du mir die Adresse geben? Die Adresse für die Rahmherzen, für meinen neuen Koch, den ich ab Oktober eingestellt habe?«
Wo denkst du hin? Die werden hier gemacht. Ein Koch, das heißt also Muschelsoße und Blätterteigpastete. Es stimmt, dass sich dieses Kind seit 5 Jahren quasi von mir aushalten lässt, obwohl er 300.000 Franc Rente hat. Voilà. Ist man ein Zuhälter, wenn man 300.000 Franc Rente hat? Das hängt nicht von der Zahl ab. Das hängt von der Mentalität ab. Es gibt Typen, denen ich eine 500.000 hätte geben können, die deshalb noch lange keine Zuhälter gewesen wären. Aber Chéri? Obwohl ich ihm nie Geld gegeben habe. Trotzdem, brach es aus ihr hervor, hat sie dich einen Luden genannt. Wer denn? Marie-Laure? Er strahlte und sah aus wie ein Kind. Nicht wahr? Nicht wahr, Nunun? Genau das wollte sie doch sagen. Anscheinend. Chéri erhob sein Glas, das mit einem weinbrandfarbenen Chateau Chalon gefüllt war. Auf Marie-Laure! Was für ein Kompliment, hm? Und wenn man mir dasselbe auch noch in deinem Alter sagt, dann bin ich wunschlos glücklich. Wenn das ausreicht für dein Glück? Sie hörte ihm zerstreut bis zum Ende des Mittagessens zu. An die Wortkargheit seiner klugen Freundin gewöhnt, gab er sich mit den vertrauten mütterlichen Zurufen zufrieden. Nimm das knusprigere Brot. Iss nicht so viel frische Krume. Du hast noch nie gewusst, wie man Obst aussucht. Während sie sich insgeheim mürrisch tadelte, dabei müsste ich eigentlich wissen, was ich will. Was hätte ich denn gewollt? Dass er sich auf die Hinterbeine stellt? Madame, Sie beleidigen mich. Madame, ich bin nicht das, wofür Sie mich halten? Im Grunde bin ich selbst schuld. Ich habe ihn wie ein rohes Ei behandelt, ihn mit allem überfüttert. Wem wäre je der Gedanke gekommen, dass er eines Tages Lust verspüren würde, Familienvater zu spielen? Mir jedenfalls nicht. Angenommen, er wäre mir gekommen, wie Patron zu sagen pflegt, es liegt einem im Blut. Selbst wenn Patron auf Lianes Angebot eingegangen wäre, sein Blut hätte nicht lange gezögert, wenn in seiner Anwesenheit das Wort Hure gefallen wäre. Aber Chéri hat eben Chéris Blut. Er hat... Was hast du gesagt, Kleiner? Unterbrach sie sich. Ich habe nicht zugehört. Ich sagte, dass mich noch nie, verstehst du, noch nie etwas so amüsiert hat, wie meine Geschichte mit Marie-Laure. Da haben wir es, führte Lea insgeheim ihre Gedanken zu Ende. Ihn amüsiert das. Sie erhob sich mit einem Ausdruck des Überdrusses. Chéri legte einen Arm um ihre Taille, doch sie wehrte ihn ab. An welchem Tag ist noch gleich deine Hochzeit? Montag in 8 Tagen. Er wirkte so unschuldig und so gleichgültig, dass es sie aus der Fassung brachte. Es ist unglaublich. Warum eigentlich nur nun? Du scheinst kein bisschen daran zu denken. Ich denke kein bisschen daran, sagte er mit ruhiger Stimme. Alles ist geregelt. Trauung um 2? Auf diese Weise braucht man sich nicht wegen eines großen Mittagessens verrückt zu machen. 5 o'clock bei Charlotte Pelloux und dein Schlafwagen, Italien, die Seen. Also wieder an die Seen? Ja, wieder an die Seen. Villen, Hotels, Autos, Restaurants, eben Monte Carlo. Aber sie gibt es doch auch. Natürlich gibt es sie. Nicht sehr, aber es gibt sie. Und mich gibt es nicht mehr. Chéri hatte den kleinen Satz nicht erwartet, und man sah es ihm an. Ein krankhaftes Verdrehen der Augen und eine plötzliche Blutleere in den Lippen entstellten ihn. Vorsichtig holte er Luft, damit sie ihn nicht atmen höre, und wurde wieder er selbst. Nun, dich wird es immer geben. Monsieur, mach mich überglücklich. Dich wird es immer geben, nun. Lachte er unbeholfen, sobald ich dich brauche, um mir einen Gefallen zu tun. Sie antwortete nichts. Sie beugte sich hinunter, um einen zu Boden gefallenen Schildpattkamm aufzuheben und steckte ihn sich leise summend wieder ins Haar.
Zufrieden setzte sie ihr Lied vor einem Spiegel fort, stolz darauf, sich so mühelos zu beherrschen, die einzige ergreifende Minute ihrer Trennung zu überspielen, stolz darauf, die Worte zurückgehalten zu haben, die man nicht sagen darf. Sprich, bettle, fordere, klammere dich an mich. Du hast mich soeben glücklich gemacht.
Madame Pelou musste, bevor Lea hereingekommen war, viel und lange gesprochen haben. Ihre glühenden Wangen fügten dem Glanz ihrer großen Augen, die immer nur etwas Lauerndes ausdrückten, eine indiskrete und unergründliche Aufmerksamkeit hinzu. Sie trug an jenem Sonntag ein schwarzes Nachmittagskleid mit sehr engem Rock, und niemand konnte übersehen, dass ihre Füße sehr klein waren und dass ihr Bauch bis hinauf zum Busen reichte. Sie hörte auf zu sprechen, trank einen Schluck aus dem schlanken Kelch, den sie in ihrer Hand wärmte, und neigte ihren Kopf in seliger Wehmut zu Lea. »Ist das nicht ein herrliches Wetter? So ein Wetter, so ein Wetter! Kaum zu glauben, dass schon Oktober ist!« »Oh nein, ganz gewiss nicht«, antworteten zwei unterwürfige Stimmen.
Ein Fluss aus rotem Salbei schlängelte sich träge die Allee entlang zwischen Ufern aus blassvioletten, beinahe grauen Astern. Zitronenfalter flatterten wie im Sommer umher, doch in die offene Halle strömte der Duft der von der Sonne erwärmten Chrysanthemen. Eine gelbe Birke zitterte im Wind über einem bengalischen Rosengarten, der die letzten Bienen anlockte. »Und was«, rief die unvermittelt lyrisch gewordene Madame Pelou, »was ist dieses Wetter schon verglichen mit jenem, das Sie in Italien haben müssen?« »Allerdings, stellen Sie sich vor«, antworteten die unterwürfigen Stimmen. Lea wandte ihren Kopf zu den Stimmen hinüber und runzelte die Stirn. »Wenn Sie doch bloß nicht sprechen würden«, murmelte sie. Die Baronin de la Berche und Madame Aldonza saßen an einem Tisch und spielten Piquet. Madame Aldonza, eine hochbetagte Tänzerin mit umwickelten Beinen, war vom Rheumatismus verkrüppelt und trug ihre lackschwarze Perücke schief auf dem Kopf. Ihr gegenüber und sie um anderthalb Köpfe überragend thronte die Baronin de la Berche mit den unbeugsamen Schultern eines Landpfarrers und einem breiten Gesicht, das im Alter beängstigend männlich geworden war. Überall wucherten Haare in den Ohren, büschelweise in der Nase und auf der Oberlippe, sogar die Finger waren behaart. »Baronin, gegen meine 90 Punkte werden Sie nicht ankommen«, meckerte Madame Aldonza. »Schreiben Sie sie nur auf, liebe Freundin. Ich will doch bloß, dass alle zufrieden sind.« Sie spendete ständig Segen und verbarg dahinter eine wilde Grausamkeit. Lea betrachtete sie voll Abscheu, so als wäre es das erste Mal, und kehrte dann ihr Gesicht wieder Madame Pelou zu. »Charlotte sieht wenigstens menschlich aus, sie...« »Was ist mit dir, Lea? Du scheinst dich nicht recht wohl zu fühlen«, fragte Madame Pelou zärtlich. Lea straffte ihren schönen Körper und antwortete, »Doch, doch, liebste Lolotte, es ist so wunderbar bei dir, dass ich mich treiben lasse.« Doch sogleich dachte sie, Vorsicht, auch hier lauert die Unbarmherzigkeit, und gab ihrem Gesicht einen Ausdruck von freundlichem Wohlbehagen und zufriedener Träumerei, den sie mit einem Seufzer unterstrich. »Ich habe zu viel gegessen. Ich will abnehmen. Jetzt weißt du's. Morgen beginne ich mit einer Diät.« Madame Pelou fuchtelte in der Luft herum und fragte geziert, »Der Kummer genügt dir also nicht?« »Ha, ha, ha«, lachten Madame Aldonza und die Baronin de la Berche schallend. »Ha, ha, ha«. Lea erhob sich, groß in ihrem mattgrünen herbstlichen Kleid, schön unter ihrem mit Otternfell verbrämten Satinhut, jung inmitten all dieser Trümmer, über die sie einen sanftmütigen Blick schweifen ließ. »Oje, liebe Kinder, da müsstet ihr mir schon 12-mal solchen Kummer bereiten, damit ich auch 1 Kilo verliere.« »Du bist großartig, Lea«, hauchte ihr die Baronin in einer Rauchwolke zu. »Madame Lea, was glauben Sie, wann werden Sie diesen Hut ausrangieren?«, bettelte die alte Aldonza. »Madame Charlotte, erinnern Sie sich an Ihren blauen? Ich habe ihn noch 2 Jahre getragen.« »Baronin, wenn Sie damit fertig sind, Madame Lea schöne Augen zu machen, geben Sie mir dann meine Karten?«
Hier, mein Herzchen. Und hoffentlich bringen sie Ihnen Glück. Lea blieb kurz auf der Türschwelle stehen. Dann ging sie hinunter in den Garten. Sie pflückte eine bengalische Rose, die ihre Blätter verlor, und lauschte dem Wind in der Birke, den Straßenbahnen in der Avenue, dem Pfeifen eines Vorstadtzuges. Die Bank, auf die sie sich setzte, war angenehm warm. Sie schloss die Augen und ließ sich von der Sonne die Schultern wärmen. Als sie die Augen wieder öffnete, drehte sie den Kopf hastig zu dem Haus hinüber, denn sie war überzeugt, Cherie auf der Schwelle zur Halle, die Schulter an die Tür gelehnt, stehen zu sehen. »Was habe ich nur?«, fragte sie sich. Schrilles Lachen und Begrüßungsrufe in der Halle ließen sie ein wenig zitternd aufspringen. »Lassen meine Nerven etwa nach?«
»Ach, da sind Sie ja, da sind Sie ja«, trompetete Madame Pelou.
Und die kräftige Bassstimme der Baronin skandierte:
»Das junge Paar, das junge Paar!«
Lea erbebte, lief zur Türschwelle und blieb stehen. Sie hatte die alte Lilli und deren halbwüchsigen Liebhaber, den Fürsten Zest, vor sich, die soeben eingetroffen waren. Die alte Lilli mochte um die 70 sein, besaß eine Leibesfülle wie ein in sein Korsett geschnürter Eunuch, und es hieß von ihr, sie überschreite alle Grenzen, ohne genau zu erklären, um welche Grenzen es sich handelte. Eine ewig kindliche Fröhlichkeit ließ ihr geschminktes, rosiges und rundes Gesicht erstrahlen, indem die großen Augen und der überaus kleine, schmale, zusammengekniffene Mund schamlos kokettierten. Die alte Lilli folgte der Mode in einer skandalösen Weise. Ein gestreifter Rock in Revolutionsblau und Weiß hielt den unteren Teil ihres Körpers im Zaum. Über dem Busen mit der grob genarbten Haut eines zähen Truthahns klaffte ein kleiner blauer Spenzer. Ein Silberfuchs konnte den blumentopfförmigen, nackten Hals nicht kaschieren, einen Hals, der breit war wie ein Bauch und der das Kind verschluckt hatte. »Es ist entsetzlich«, dachte Lea. Sie konnte ihren Blick von ein paar ausnehmend schaurigen Details nicht losreißen, zum Beispiel von dem Breton aus weißem Filz, der mädchenhaft hinten auf der kastanienroten Kurzhaarperücke saß, oder auch von der Perlenkette, die bald sichtbar war, bald in einer tiefen Schlucht versank, die einst Venushalsband genannt wurde. »Lea, Lea, meine kleine Freundin«, rief die alte Lilli und eilte auf Lea zu. Sie hatte Mühe, auf ihren runden, angeschwollenen Füßen zu laufen, die in hochhackige Schuhe mit edelsteinbesetzten Schnallen gezwängt waren, und machte sich selbst als Erste deswegen Komplimente. »Ich laufe wie eine kleine Ente. Das kann nur ich so gut. Guido, mein heißgeliebter, erinnerst du dich an Madame de Lanval? Erinnere dich nicht allzu gut, sonst springe ich dir ins Gesicht.« Ein schmaler Knabe mit italienischen Zügen, großen, leeren Augen und einem unscheinbaren, weichen Kinn küsste Lea hastig die Hand und trat wortlos in den Schatten zurück. Lilli schnappte ihn beim Vorübergehen, drückte seinen Kopf an ihren wie Leder gegerbten Busen und rief die Anwesenden als Zeugen auf. »Wissen Sie, was das ist, Madame? Wissen Sie, was das ist? Das ist meine große Liebe, meine Damen.« »Benimm dich, Lilli«, riet die männliche Stimme von Madame de la Berge.
»Warum denn? Warum denn?« sagte Charlotte Pelou.
»Aus Anstand«, sagte die Baronin.
»Baronin, du bist wirklich nicht nett. Wie süß die beiden sind. Ach«, seufzte sie, »sie erinnern mich an meine Kinder.«
»Daran habe ich auch gerade gedacht«, sagte Lilli und lachte begeistert. »Wir sind doch ebenfalls in den Flitterwochen, Guido. Wir wollten Neuigkeiten über das andere junge Paar hören. Du musst uns alles erzählen.«
Madame Pelou wurde streng.
»Lilli, du erwartest doch wohl nicht von mir, dass ich dir Schlüpfrigkeiten erzähle, oder?«
»Doch, doch, doch«, schrie Lilli und klatschte dabei in die Hände. Sie versuchte zu hüpfen, aber es gelang ihr lediglich, die Schultern und Hüften ein wenig anzuheben. »So ertappt man mich, so erwischt man mich. Die Ohrensünde. Ich bin unverbesserlich. Diese kleine Kanaille dort drüben kann ein Lied davon singen.«
Der angesprochene stumme Jüngling tat seinen Mund nicht auf. Seine schwarzen Pupillen huschten wie verstörte Insekten auf dem Weiß seiner Augen hin und her. Lea sah erstarrt zu.
Madame Charlotte hat uns die Trauung beschrieben, blökte Madame Aldonza. Mit den Orangenblüten im Haar sah die junge Madame Pelou traumhaft aus. Eine Madonna, verbesserte Charlotte Pelou kreischend, von einem heiligen Taumel erfasst. Noch nie hat man ein solches Schauspiel gesehen. Mein Sohn schritt auf Wolken dahin, auf Wolken. Was für ein Paar, was für ein Paar. Mit Orangenblüten im Haar. Hörst du, mein Heißgeliebter? Murmelte Lilly. Sag mal, Charlotte, und unsere Schwiegermutter? Marie-Laure? Madame Pelous gnadenlose Augen funkelten. Oh, die, fehl am Platz, vollkommen fehl am Platz. Hautenges Kleid, ganz in Schwarz, wie ein Aal, der gerade aus dem Wasser kommt. Die Brüste, den Bauch, man sah einfach alles, alles. Donnerwetter, brummte die Baronin de la Berche mit martialischer Wut. Und dann dieses Gesicht, als mache sie sich über alle Welt lustig, als habe sie stets Zyankali in der Tasche und einen Viertelliter Chloroform in ihrem Retikül. Eben fehl am Platz. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Es schien, als habe sie nur 5 Minuten Zeit. Kaum hatte sie sich den Mund abgewischt. Auf Wiedersehen, Edmé, auf Wiedersehen, Fred, und weg war sie. Die alte Lilly saß auf einem Sesselrand und rang mit ihrem kleinen, halb geöffneten und faltigen Großmuttermund nach Luft. »Und die Ratschläge?« stieß sie hervor. »Was für Ratschläge?« »Die Ratschläge! Oh, mein Heißgeliebter, halt meine Hand! Die Ratschläge für die junge Braut? Wer hat sie ihr gegeben?« Charlotte Pelou musterte sie mit gekränkter Miene. »Das gab es vielleicht noch zu deiner Zeit, aber heutzutage ist dieser Brauch veraltet.« Munter stemmte die Alte ihre Fäuste in die Hüften. »Veraltet? Veraltet oder nicht? Was weißt du schon davon, meine arme Charlotte? In deiner Familie wird doch so wenig geheiratet.« »Ha, ha, ha!« lachten die beiden Heloten unvorsichtigerweise zu laut. Doch ein einziger Blick von Madame Pelou stürzte sie in Verlegenheit. »Friedlich, friedlich, meine kleinen Engel! Jede von euch hat den Himmel auf Erden. Was wollt ihr noch mehr?« Und Madame de la Berche streckte eine kräftige, friedenstiftende Gendarmenhand zwischen die hochroten Köpfe der beiden Damen. Aber Charlotte Pelou witterte den Kampf wie eine Vollblutstute. »Wenn du Streit suchst, Lilly, wirst du ihn auch finden. Ich schulde dir Respekt, und das aus gutem Grund, sonst...« Lilly zitterte vor Lachen vom Kinn bis zu den Schenkeln. »Sonst würdest du heiraten, bloß um mich Lügen zu strafen. Ist doch gar nicht so schwierig zu heiraten. Ich würde Guido sofort heiraten, wenn er volljährig wäre.« »Wirklich?« sagte Charlotte, die darüber ihre Wut vergaß. »Aber ja, Fürstin Sest, meine Liebe, die Piccola Principessa, Piccola Principessa, so nennt er mich, mein kleiner Fürst.« Sie fasste nach ihrem Rock und drehte sich im Kreis, wobei dort, wo vermutlich ihr Knöchel war, ein goldenes Kettchen zutage kam. »Es ist nur leider so«, fuhr sie geheimnisvoll fort, »dass sein Vater...« Ihr ging der Atem aus, und mit einem Wink rief sie das stumme Kind herbei, das leise und überstürzt sprach, als trage es ein Gedicht vor. »Mein Vater, der Herzog von Parese, will mich ins Kloster stecken, wenn ich Lilly heirate.« »Ins Kloster!« kreischte Charlotte Pelou. »Ins Kloster! Einen Mann!« »Einen Mann ins Kloster!« wieherte Madame de la Berche mit ihrem tiefen Bass. »Teufel nochmal, ist das aufregend!« »Das sind Wilde!« lamentierte Aldonza und faltete ihre unförmigen Hände. Lea erhob sich so plötzlich, dass sie ein volles Glas umstieß. »Es ist weißes Glas«, stellte Madame Pelou zufrieden fest. »Du wirst dem jungen Paar Glück bringen. Wo läufst du hin? Brennt es bei dir zu Hause?« Lea hatte die Kraft, ein mysteriöses Lächeln anzudeuten. »Es brennt, vielleicht.« »Psst, keine Fragen. Geheimnis.« »Nein, etwas Neues? Nicht möglich.« Charlotte Pelou winselte gierig. »Ich fand ja gleich, dass du komisch aussahst.« »Ja, ja, raus damit«, japsten die drei Alten. Lillys wulstige Pranken, die verkrüppelten Pfoten der alten Aldonza, die harten Finger von Charlotte Pelou, hatten nach ihren Händen, ihren Ärmeln, nach ihrer golddurchwirkten Tasche gegriffen. Sie riss sich von all diesen Klauen los
und es gelang ihr gerade noch, auf neckische Weise zu lachen. »Nein, es ist noch zu früh und würde nur alles verderben. Es bleibt mein Geheimnis.« Und sie stürmte in die Eingangshalle. Doch die Tür öffnete sich vor ihr und ein vertrockneter Greis, eine Art schäkernde Mumie, nahm sie in die Arme. »Lea, meine Schöne, küsse deinen kleinen Berthelemy, oder du kommst hier nicht vorbei.« Sie schrie auf vor Angst und Ungeduld, versetzte den behandschuhten Knochen, die sie festhielten, einen Klaps und lief davon.